Bayern 2 am Sonntagmorgen. Sie hören die Positionen. Nun ein Beitrag von Jehovas Zeugen in Deutschland.
Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. An diesem frühen Sonntagmorgen möchte ich Sie auf einen kleinen Ausflug mitnehmen. Wie wäre es denn mit einem Besuch in einer Kunstgalerie oder die Besichtigung eines historischen Gebäudes? Vielleicht geht es Ihnen in solchen Situationen dann wie mir. Ich möchte mehr über die Person erfahren, die das Kunstwerk oder das Gebäude gemacht hat. Viele von Menschen erstellte Dinge verraten etwas über ihren Erbauer. Aber lässt sich das auch auf Dinge übertragen, die wir in der Natur vorfinden? Und genau damit möchten wir uns in den nächsten Minuten beschäftigen, wenn wir der Frage nachgehen, wer hat es erfunden, was wir von der Natur lernen können. Zu Beginn spielen wir ein kleines Ratespiel. Ich lade Sie ein, den Fragen zu lauschen und die Antwort auszuwählen. Hier schon die erste Frage. Bei der Gestaltung eines Bürogebäudes in Simbabwe, Afrika, haben sich die Architekten an der Konstruktion eines Termitenhügels orientiert. Wie viel Energie kann dieses Gebäude gegenüber konventionellen Bauten gleicher Größe einsparen? Es kann A. ein Drittel, B. die Hälfte oder C. 90% der Energie eingespart werden. Ist es A, B oder C? Ein Drittel wäre schon ein toller Erfolg, aber korrekt ist Antwort C. 90% der Energie kann eingespart werden. Das funktioniert so.
Das bemerkenswerteste Detail des Termitenbaus liegt in seinem Belüftungssystem von Kammern, Gängen und Galerien. So wird die Temperatur im Innern des Baus stabil auf 31 Grad gehalten. Und das, obwohl die Temperaturen in dem Land zwischen 2 Grad Celsius in der Nacht und ungefähr 40 Grad Celsius tagsüber schwanken. Hierzu verbauen die Termiten in Bodennähe des Hügels Belüftungslöcher, durch die frische Luft in den Bau strömt, während warme, verbrauchte Luft nach oben entweicht. Aus einer Kammer unter der Erde gelangt zusätzlich kühle Luft in den Bau und zirkuliert durch die Kammern und Gänge. Die Termiten regeln die Temperatur, indem sie die Löcher öffnen und schließen.
Noch eine Frage zum Mitraten. Es geht um den Mistkäfer, der nicht nur dafür bekannt ist, dass er Dung liebt, sondern auch für sein beeindruckendes Navigationssystem. Normalerweise orientiert er sich am Licht der Sonne oder des Mondes. Aber woran orientiert er sich, wenn nachts das Mondlicht nicht zu sehen ist? A. Mistkäfer merken sich die Route aus den vergangenen Nächten mit Mondschein. B. Mistkäfer orientieren sich am hellen Band der Milchstraße. Oder C. Mistkäfer krabbeln langsamer und messen den Luftwiderstand, um nicht gegen herannahende Objekte zu stoßen. Ist es A, B oder C? Kurios aber, tatsächlich stimmt die zweite Antwort. Mistkäfer orientieren sich am hellen Band der Milchstraße. Was können wir von ihnen lernen?
Mistkäfer verfügen über ein visuelles Navigationssystem, das auch bei schwachem Sternenlicht funktioniert. Anhand ihres Vorbildes könnten Probleme bei der Verarbeitung komplexer visueller Daten gelöst werden, erklärte ein Forscher. Man könnte beispielsweise das Navigationssystem von Drohnen so programmieren, dass sie eingestürzte Gebäude durchsuchen.
Egal ob in der Architektur oder in der Navigationstechnik, es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, in der sich Erfinder von der Natur inspiriert haben lassen. Ist jedoch die Navigationsfähigkeit des Mistkäfers durch Evolution entstanden oder steckt ein Konstrukteur dahinter? Ähnliche Fragen tauchen auf, wenn wir uns mit dem Thema Fliegen beschäftigen. Hier darf ich Ihnen Matthias vorstellen. Er hat in den letzten 10 Jahren als Flugzeugmonteur an einem der größten Flughäfen in Deutschland gearbeitet. In seiner Freizeit sind Vögel sein Hobby. Was er dabei gelernt hat, berichtet er uns jetzt. Matthias, welcher Zusammenhang reizt Sie zwischen Ihrem Beruf und Ihrem Hobby?
Also besonders spannend finde ich, wie Ingenieure versuchen, die perfekten Flügel von Vögeln nachzubauen. Zum Beispiel kommt es an den Flügelspitzen von Flugzeugen zu starken Luftverwirbelungen, die einen hohen Widerstand erzeugen. Dieser Widerstand erhöht den Kraftstoffverbrauch und die Luftwirbel sind gefährlich für nachfolgende Flugzeuge. Also haben die Flugzeugkonstrukteure bei den Vögeln abgeschaut. Herausgekommen sind Winglets. Das sind die hochgebogenen Tragflächenspitzen, also wenn die Flügelspitzen am Ende etwas nach oben gebogen sind. Die Winglets minimieren diesen Widerstand, was natürlich zu besseren Flugleistungen führt. Sprich, es ist weniger Treibstoff nötig.
Mhm. Und sind die Winglets denn so gut wie ihr Vorbild in der Natur?
Ja, an die Form von Vogelschwingen kommen Winglets natürlich nicht heran. Die genial konstruierten Schwungfedern von Adlern oder Störchen passen sich blitzschnell der Flugsituation an und verändern ihre Fächerung, passend zur Fluggeschwindigkeit. Ich finde es faszinierend, wie aerodynamisch perfekt Vögel gebaut sind. Dadurch erreichen sie maximalen Auftrieb bei minimalem Kraftaufwand.
Was fasziniert Sie noch, wenn Sie Vögel und Flugzeuge vergleichen?
Also Vögel benötigen zum Beispiel auch kein Instandhaltungspersonal, das sich mit großem Zeit- und Geldaufwand um die Lufttüchtigkeit und Sicherheit kümmert. Vögel können ihre Federn mit dem Schnabel reparieren. Und wenn eine Feder verschleißt, wächst sie bei der nächsten Mauser neu. In der Regel geschieht dies, während der Vogel flugfähig bleibt. Das kann man während einer mehrwöchigen Wartung von einem Flugzeug nicht behaupten.
Welche Schlussfolgerung ziehen Sie aus Ihren Beobachtungen?
Wenn man daran denkt, wie viel Aufwand betrieben wird, um Flugzeuge zu konstruieren und zu warten, wie viel genialer muss dann der Konstrukteur von fliegenden Geschöpfen sein? Tiere, die perfekt geformte Flüge haben, sich mit Muskelkraft durch die Luft bewegen, die ihre eigenen Flügel instand halten können und dabei majestätisch aussehen.
Vielen Dank. Dieser kurze Ausflug in die Welt der Vögel wirft Licht auf ausgeklügelte Konstruktionen und zeigt, wie der Mensch versucht, diese Meisterwerke zu kopieren. Erst so ist Innovation in der Luft- und Raumfahrt entstanden. Doch was steckt hinter diesen beeindruckenden Konstruktionen in der Natur? Im Schulunterricht wird die Evolutionstheorie als Tatsache dargestellt. Wie sie jedoch im Detail abgelaufen sein soll, bleibt meist unbeantwortet. Aber egal ob im Unterricht, in den Medien oder in wissenschaftlichen Diskursen, es gilt in vielen Teilen unserer Gesellschaft als altmodisch, wenn man an einen Schöpfer glaubt. Warum ist das so? Darüber reden wir jetzt mit Dr. Wolf Eckhard Lönnig. Er ist Genetiker und hat unter anderem 25 Jahre an einem Max-Planck-Institut geforscht und 10 wissenschaftliche Bücher zum Thema Design in der Natur geschrieben. Herr Dr. Lönnig, kann die Entstehung aller Lebensformen durch Mutationen und die natürliche Auslese erklärt werden? Oder ist es legitim, wenn man auf Intelligenz schließt?
Ja, das ist die grundsätzliche Frage. Wenn man diese beantworten möchte, dann sollte man die gängige Auffassung zur Evolution dem Design der Natur gegenüberstellen. Charles Darwin schrieb in seinem Buch »Die Entstehung der Arten«, die natürliche Zuchtwahl wirkt nur dadurch, dass sie sich kleinere Abänderungen zu Nutzen macht. Sie kann nie einen plötzlichen Sprung machen. Und das trifft genauso auf den heutigen Neodarwinismus, die heutige Evolutionstheorie zu. Man spricht von kleinen oder sogar unsichtbaren Effekten auf den Phänotyp und behauptet, dass über diese fast unsichtbaren oder sogar ganz unsichtbaren Effekte ganz langsam über Jahrmillionen und viele Tausende von Zwischenstufen sich eine neue Form gebildet habe. Aber dieser Schluss von Darwin lässt sich mit den modernen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen nicht in Einklang bringen. Und das kann man mal am Beispiel des Brutverhaltens des australischen Magenbrüterfrosches sehr schön verdeutlichen.
Was steckt denn hinter dem Brutverhalten dieses Frosches?
Dieses Weibchen von diesem Frosch, dem Magenbrüterfrosch oder Rheobatrachus, die schluckt die besamten Eier und brütet sie dann im Magen aus. Damit das möglich ist, darf natürlich der Nachwuchs nicht verdaut werden, sondern er muss geschützt werden und das Muttertier darf keine Nahrung zu sich nehmen und darf auch keine Magensäure mehr produzieren.
Wenn Sie dieses Beispiel mit der darwinistischen Theorie vergleichen, was leiten Sie für sich ab?
Ja, wir haben ja gehört, dass die heutige Evolutionstheorie, wie auch schon zur Zeit Darwins, mit vielen Hunderten und Tausenden von ganz kleinen Veränderungen, die kaum sichtbar sind oder sogar ganz unsichtbar sind, und die sollen sich dann im Laufe von Jahrmillionen addiert haben. Und dann hätte der Magenbrüterfrosch am Ende dann diese Fähigkeit entwickelt, dass der Magen nicht einfach weiter als Verdauungsorgan arbeitet, sondern als Gebärmutter. Aber das ist ja, wie jeder sofort nachvollziehen kann, praktisch unvorstellbar. Die Alternative heißt natürlich sprunghaft große Veränderungen. Denn der Magen des Frosches funktioniert entweder als Verdauungsorgan oder als Gebärmutter. Und beide Funktionen könnten kaum gegensätzlicher sein. Daher gehen viele Wissenschaftler davon aus, dass die Evolution hier einen einzigen riesengroßen Quantensprung vollzogen hat. Und manche würden solch einen Quantensprung als Schöpfung bezeichnen. Insofern macht dies für mich deutlich, dass es einen intelligenten Designer für einen solchen Quantensprung gegeben haben muss. Die Bibel spricht von Gott.
Sagt der Genetiker Dr. Wolf Eckhard Lönnig. Herzlichen Dank. Spielt es für uns als Einzelne eine Rolle, ob wir hinter den meisterhaften Konstruktionen, auf die wir in der Natur stoßen und die die Wissenschaft nachzuahmen versucht, einen Schöpfer, also Gott, sehen? Darüber reden wir jetzt mit Elgar. Er ist seit 42 Jahren ein Bibellehrer der Zeugen Jehovas. Elgar, diese Frage wird Ihnen immer wieder gestellt, wenn Sie mit anderen über Ihren Glauben sprechen. Kann die Bibel einer Überprüfung gemäß der heutigen modernen Wissenschaft standhalten?
Auf jeden Fall. Auch wenn die Bibel gar nicht den Anspruch erhebt, ein naturwissenschaftliches Lehrbuch zu sein. Aber wenn die Bibel wissenschaftliche Fragen berührt, ist sie absolut zuverlässig und erwähnt ausschließlich Tatsachen. Reale Fakten, die von der Wissenschaft auch bestätigt werden.
Okay, was würden Sie denn sagen? Schließen sich Bibel und Naturwissenschaften einander aus?
Na, offensichtlich nicht. Man kann sogar sagen, dass sich beide Studiengebiete perfekt ergänzen. Und interessanterweise fordert uns Jehova, das ist ja der Eigenname Gottes, sogar in der Bibel auf, die Natur zu studieren, um ihn besser kennenzulernen. Dazu ein kurzes poetisches Bibelzitat aus Hiob Kapitel 12, Vers 7 und 8. Da heißt es: Doch frage nur das Vieh, es wird dich lehren. Des Himmels Vögel werden es dir künden. Was auf der Erde kriecht, wird dich belehren. Erzählen werden's dir des Meeres Fische. Das heißt also, sowohl die Naturwissenschaften als auch die Bibel sind zwei große Türen, die Wissen über Gott und sein Vorhaben eröffnen.
Mhm. Was möchte denn Gott uns Ihrer Ansicht nach durch die Schöpfung mitteilen?
Dazu noch ein kurzes Zitat aus der Heiligen Schrift über Gott. Da heißt es: Du bist die Quelle, alles Leben strömt aus dir. Das ist Psalm 36, Vers 9. Das heißt, Gott möchte uns zeigen, was er alles erschaffen hat und warum. Die Naturgesetze, das Leben an sich, alles das ist perfekt gestaltet, damit sich der Mensch wohlfühlen soll. Das war und ist Gottes Vorsatz. Und die Schöpfung ist ein Baustein, um ihm zu vertrauen, dass das eines Tages Wirklichkeit wird.
Und was empfehlen Sie jetzt Menschen, die sich Gedanken über den Ursprung der Natur machen?
Nun, dass man heute nicht einfach das glauben sollte, was alle glauben. Zum Beispiel auch gerade bei der Frage nach dem Ursprung des Lebens. Wir empfehlen, das eine oder andere, was heute in dieser Hinsicht als Tatsache hingenommen wird, nochmals auf den Prüfstand zu stellen. Jedes lebende Geschöpf auf der Erde, ob groß oder klein, verrät, wie außergewöhnlich das schöpferische Können, der Erfindungsreichtum, die Weisheit und vor allem die Liebe Gottes ist. Ja, es lohnt sich, diesen genialen Designer besser kennenzulernen.
Ich danke Ihnen, Elgar. Viele sehen in der Natur überzeugende Beweise für einen Schöpfer. Warum der Sache nicht selbst auf den Grund gehen und eigene Schlüsse ziehen? Nutzen Sie doch diesen Sonntag und schauen Sie einmal auf unserer Website jw.org. Dort finden Sie die Broschüre »Das Leben reiner Zufall«. Darüber hinaus ist die Broschüre auch an einem unserer Informationsstände oder Trolleys kostenlos erhältlich. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag und lasse noch einen Gedanken zurück. Hinter jedem technischen Fortschritt steckt große Ingenieursleistung. Hinter einem teuren Kunstwerk steht oft ein namhafter Künstler. Und imposante Gebäude werden einem meisterhaften Architekten zugeschrieben. Warum also sollten wir die noch viel komplexeren Dinge, auf die wir in der Natur stoßen, irgendetwas anderem als Intelligenz und Geist zuordnen? Ja, einem Schöpfer?
Sie hörten eine Sendung von Jehovas Zeugen in Deutschland. Wir machen darauf aufmerksam, dass es sich dabei um keine redaktionelle Leistung des Bayerischen Rundfunks handelt.